Liebe Freunde von Radio Horeb, ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Fest der Himmelfahrt Jesu. In der Umgangssprache spricht man von einem Himmelfahrtskommando und meint damit eine lebensgefährliche Aktion. Kann man die Himmelfahrt Jesu damit vergleichen? Nein, denn bei Jesus geht es um etwas ganz anderes. 40 Tage nach seiner Auferstehung von den Toten kehrte er dorthin zurück, von wo er auf die Erde gekommen war, in den Himmel. In der Bibel heißt es, er wurde vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Für den wissenschaftlich denkenden Menschen stellt sich da die Frage, wohin ist Jesus denn nun genau gegangen? Sitzt er irgendwo auf einem entfernten Planeten im Kosmos? Als der russische Kosmonaut Juri Gagarin mit seinem Sputnik als erster Mensch in den Kosmos flog, meinte er, Gott habe ich dort nicht gesehen. Für viele war das eine Bestätigung ihres Atheismus und sie belächelten selbstbewusst die Gläubigen. Auch heute noch wird die leibliche Himmelfahrt Jesu als Mythos belächelt, weil sie wissenschaftlich nicht nachvollziehbar ist. Mit demselben Argument kann man dann auch die jungfräuliche Geburt Jesu sowie seine Auferstehung belächeln und überhaupt die Existenz Gottes. Von der wissenschaftlichen Logik her ist dann auch ein Vater lächerlich, der sein Leben für seine Familie hingibt. Dann kann man jede selbstlose Liebe in dieser Welt abschaffen, weil sie nicht in das Schema mess- und zählbar passt. Aber was ist das dann für eine Welt? Da scheint es mir doch viel logischer zu sein, dass es jenseits der sichtbaren Wirklichkeit noch eine geistige Wirklichkeit gibt, die wissenschaftlich nicht belegt, aber auch nicht widerlegt werden kann. Für mich ist diese Wirklichkeit genauso real wie die sichtbare Welt. Der Himmel, in den Jesus aufgefahren ist, ist nicht der Kosmos, den wir am Horizont sehen, sondern die geistige Welt, in der Gott, die Engel und die menschlichen Seelen sind, die dieser Wirklichkeit würdig waren. Aus dieser geistlichen Welt trat Jesus bei seiner Empfängnis heraus, nahm menschliche Gestalt an und kehrte nach Tod und Auferstehung wieder dorthin zurück. Der Glaube an die geistige Welt, die wir Himmel nennen, ist ein zentraler Punkt in der Verkündigung Jesu. Wenn wir diesen Glauben streichen oder als unbedeutend abschieben, beschneiden wir die Botschaft Jesu und nehmen ihr den Saft aus den Adern. Der moderne Mensch ist mehr auf das Diesseits orientiert. Was danach kommt, scheint irgendwie nebulös oder unwichtig. Das ist jedoch ein Denkfehler, bei dem die Hauptsache zum Unwichtigen umgeschmiedet wird. Unsere Existenz ist wie ein grandioses musikalisches Werk. Das irdische Leben ist das Präludium, das ewige Leben der Hauptakt dieses Werkes. Das Fest Christi Himmelfahrt erinnert uns daran, dass es einen Himmel gibt, in den wir alle gerufen sind. Ja, wenn es diesen Himmel nun wirklich gibt, was tut Jesus eigentlich dort? Der Himmel und die sichtbare Welt sind zwar unterschiedliche Realitäten, aber sie sind nicht vollständig voneinander getrennt. Sie stehen in Beziehung miteinander. In seinen Abschiedsworten sagte Jesus, siehe, ich bin bei euch bis ans Ende der Zeiten. Im Gegensatz zur Materie ist der Geist nicht ortsgebunden. Das kennen wir ja auch aus unserer eigenen Erfahrung. Eine Mutter ist in ihrem Herzen immer bei ihren Kindern. Umso mehr gilt das für unseren Gott, der uns versprochen hat, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ja, aber gefällt es Jesus denn nicht in seinem Himmel, dass es ihn immer wieder hier auf die Erde herunterzieht? Vielleicht ist diese Erde doch besser als dieser Himmel. Ja, das stimmt ganz bestimmt nicht so. Es ist vielmehr zu vergleichen mit zwei Verliebten. Jeder ist gerne zu Hause, aber es drängt auch jeden zu seinem Geliebten. So ist es mit Jesus und seinem Himmel. Er ist glücklich, er braucht eigentlich uns nicht, aber die Liebe drängt ihn zu uns. Er will bei uns sein, uns trösten und schützen. Aber das Wichtigste ist, er will uns alle irgendwann bei sich versammeln, wie eine gute Mutter und ein guter Vater seine Kinder. Jesus genügt sich selbst, er hat alles, was er braucht. Nur seine unendliche Liebe zu uns treibt ihn dazu, zu uns zu kommen und uns einen Platz in seinem Haus, das heißt also im Himmel, zu bereiten. Ja, jetzt die nächste Frage. Und welche Rolle spielt dann der Heilige Geist? Wir beten ja jetzt dann in diesen Tagen besonders zum Heiligen Geist. Er ist irgendwie schwer zu verstehen. Man könnte ihn die persönliche Liebe Jesu und des Vaters nennen. Er ist eben das Geschenk Jesu an uns nach seiner Rückkehr in den Himmel. Jesus kommt zu uns in anderer Gestalt durch seinen Geist und wohnt in unseren Herzen, in unserem Denken und Verstand. Wir haben die Wahl. Wollen wir uns dem Zeitgeist hingeben oder dem Geist Jesu Christi? Er drängt sie uns nicht auf. Da muss man schon eine persönliche Entscheidung treffen. Jesus hat uns versprochen, ich gehe fort und komme wieder zu euch zurück. Er kommt zu uns in seinem Heiligen Geist. Somit ist er uns näher, als wir uns selber sind, und er gibt uns dieselbe göttliche Kraft, die in ihm wirkte, als er noch auf der Erde war. Er nennt ihn den Tröster. Das klingt doch ganz gut, denn einen wahren Tröster brauchen wir sehr in unserer Zeit. Und wie bekommt man diesen Heiligen Geist? In der Taufe haben wir ihn erstmals empfangen, aber das ist ungefähr so wie bei einem Weizenkorn, das in die Erde gesät wird. Die ganze Kraft ist in dem kleinen Körnlein verschlossen, aber sie muss sich noch entfalten. Und das geschieht durch ein intensives geistiges Leben, das heißt durch den Empfang der Sakramente, das Gebet und die Heilige Schrift. Dadurch begießt man das Samenkorn des Heiligen Geistes und es beginnt zu wachsen in uns. Gottes Liebe ist dann wie die Sonne, die es wachsen lässt. In den kommenden Tagen vor Pfingsten beten wir besonders um das Kommen dieses Heiligen Geistes. Und noch eines halte ich für wichtig in Bezug auf den Himmel. Der Himmel ist nicht tatenlos. Die heilige Theresia von Lisieux sagte, ich werde meinen Himmel damit verbringen, auf Erden Gutes zu tun. Der Himmel drängt sich uns nicht auf. Wo der Mensch meint, alles selber tun zu können, da bleibt kein Platz für das Wirken des Himmels. Gerade in unserer leidgeprüften Zeit geht es bei uns auf Erden nicht so himmlisch zu. Die Corona-Krise hat die Welt erschüttert und die Gesellschaft gespalten. Bei dem Konflikt in der Ukraine töten sich Menschen. Es scheint so, als ob der Hass regiert. Alle Worte und jede Diplomatie sind vergeblich. Unsere Politik stößt an ihre Grenzen. Wie brüchig sind doch unsere selbstgebauten Sicherheiten. Noch vor kurzem hieß es, wir schaffen das. Man hätte noch hinzufügen können, wir schaffen das allein, ohne Gott. Geht das überhaupt, den Himmel auf Erden zu schaffen, ohne die Hilfe des Himmels? Die Kommunisten wollten das Arbeiterparadies. Heute will man ein Konsumparadies mit unbegrenztem Genießen schaffen. Glück wird mit dem Verbrauch von Gütern gleichgesetzt. Ich bin skeptisch gegenüber solchen Paradiesesvorstellungen. Davon profitieren einige wenige, die Masse an Leuten interessiert in dem Spiel überhaupt nicht. Da kommt mir die Hoffnung auf ein himmlisches Paradies viel realer vor. Die aktuellen Krisen sind ein Signalruf, der uns wachrütteln will. Wir brauchen Umkehr und geistige Erneuerung. Jeder soll bei sich selber anfangen. Wir müssen zum Glauben und zu Gott zurückkehren. Wer glaubt, soll an der Intensivierung seines geistigen Lebens arbeiten. Wer von Gott weggekommen ist, soll zu ihm zurückkehren. Jeder soll mit gutem Beispiel selbst vorangehen. Die geistige Erneuerung kommt über das Gebet. Und nur das Gebet kann in dieser verfahrenen Situation, die wir in der Welt haben, helfen. Das Geschick der Welt hängt, Gott sei Dank, nicht nur von den Politikern ab. Jeder von uns trägt Verantwortung für das Ganze. Alle Menschen sind miteinander verbunden. Leidet ein Glied, so leidet der ganze Körper. Wir müssen zuerst uns selber heiligen und dann in die Welt hineinstrahlen. Wenn wir keinen Frieden in unserem Herzen haben, können wir auch den anderen keinen Frieden bringen. Genau diesen Frieden erlangen wir im Gebet. Das Gebet verändert zunächst uns selber und dann auch die anderen. Gebet ist die wirksamste Waffe. Gebet und Fasten kann Kriege verhindern. Als Maria 1917 in Fatima erschien, bat sie um das Rosenkranzgebet. Der Rosenkranz bewirkt Wunder. Maria sagte das baldige Ende des Ersten Weltkriegs voraus und bat um das Gebet, damit nicht noch ein schlimmerer Krieg folgt. Die Menschen haben ihre Botschaft scheinbar nicht genügend angenommen. Mit Gebet hätte der Zweite Weltkrieg verhindert werden können. Und auch die heutigen Kriege können mit Gebet verhindert werden. Und da möchte ich Ihnen ein schönes Beispiel erzählen. Ich war auf einem Jugendfestival und hörte das Zeugnis eines jungen Chinesen aus Taiwan. Er hatte mit seinen Freunden ein Jugendtreffen organisiert in seiner Stadt. Und da bewegte sich plötzlich ein Taifun auf ihre Stadt zu und sollte genau zum Zeitpunkt des Jugendtreffens bei ihnen ankommen. Das bedeutete den völligen Stillstand des Lebens. Alles schien umsonst. Die Gruppe begann ein neuntägiges Fasten mit Rosenkranz. Vom ersten Tag an änderte der Taifun seine Richtung und ging schließlich an der Insel vorbei. Der junge Mann zeigte bei seinem Vortrag die Satellitenbilder mit der Laufbahn des Wirbelstroms. Das Treffen fand statt und war ein riesiger Erfolg. Es gab da sogar einige Berufungen in den Priester und Ordensstand dann von dem Treffen. Das Gebet ist eine geistige Macht, das die bösen Kräfte bannt und die guten Kräfte stärkt. Als Gläubiger mache ich selber ständig die Erfahrung, wo Worte versagen, da wirkt das Gebet Wunder und öffnet ungeahnte Türen. Mit Gebet, vor allem dem Rosenkranz, ist alles möglich. Papst Franziskus hat alle Gläubigen zum Gebet des Rosenkranzes für den Frieden aufgerufen angesichts der bedrohlichen Lage auf der Welt. Noch besser ist Fasten und Gebet. In der Fastenzeit haben wir in unserer Pfarrei bei Brot und Tee für den Frieden gefastet. Jeden Tag so 4 bis 5 Leute. Die biblische Tradition kennt die Wirksamkeit von Fasten und Gebet. Nach Jesu Worten können gewisse Geister nur mit Gebet und Fasten ausgetrieben werden. Konfuzius sagte, es ist besser, ein einziges kleines Licht anzuzünden, als die Dunkelheit zu verfluchen. Zünden wir doch abends zu Hause täglich ein Kerzlein an, nehmen wir den Rosenkranz in die Hand und beten, dass die Mutter Gottes, die Königin des Friedens, uns den Frieden bei Jesus, ihrem Sohn, erbitte. Und dazu segne ich Sie und bete für Sie alle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und so segne Sie der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.